Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer sommerlichen Fazitausgabe, die uns auch ins Tomorrowland führt, eines der größten Festivals für Techno- und Hausmusik in Belgien, das jetzt schon 20 Jahre existiert. Eine Fazitausgabe auch, in der wir über schöne, über legendäre Interieurs sprechen, und zwar mit der früheren AD-Chefredakteurin Margit Meyer zum Auftakt unserer Sommerserie. Wir schauen uns das neue Bildarchiv in Marburg an mit einer sensationellen Fotosammlung aus 100 Jahren, und im Interview erzählt die Anthropologin Anja Dreschke, was sie an den sogenannten Kölner Stämmen fasziniert. Kennen Sie nicht? Dann, ja, bleiben Sie dran. Sommerzeit ist Reisezeit, und da hat man ja mehr als sonst die Gelegenheit, schöne Orte, schöne Räume zu entdecken. Anlass für unsere Fazit-Sommerserie, uns mit legendären Interieurs zu beschäftigen. Und zwar an ganz alltäglichen Orten. Solche vom Wiener Architekten Adolf Loos, die Zürcher Kronenhalle oder das Bauhaus-Interieur von Schokoladenhammern in Berlin. Räume, halböffentliche Räume, die eine eigene Anziehungskraft durch die klare und mitunter mutige Innenarchitektur haben. Zum Auftakt ist Margit Meyer im Fazitstudio, Kunsthistorikerin und Innenarchitektur-Expertin, derzeit Herausgeberin der Berliner Zeitung Am Wochenende und früher unter anderem Chefredakteurin der deutschen AD Architectural Digest. Herzlich willkommen, Frau Meyer.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Wenn wir jetzt mal an solche aufregenden Geschäftsinterieurs denken, Hotellobbys oder Clubs und Bars, ist das eigentlich ein Phänomen vor allem des 20. Jahrhunderts, dass man der Innenarchitektur, dem Interieur, so eine große Bedeutung zumisst?
Ja, ich glaube, richtig groß geworden ist es erst Anfang in der Belle Epoque, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Starbeispiel wäre das Hotel Ritz, also diese Grand Hotels, die fingen schon Ende des 19. Jahrhunderts an. Und diese Interieurs waren halb öffentlich, also man könnte ja seinen Tee da trinken, auch wenn man nicht Gast war, musste nicht unbedingt die Zimmer sehen. Aber der Stil war dann enorm einflussreich für Interior Design von Privatwohnungen auch.
An welche Räume denken Sie? Also Ritz, Hotel Ritz haben Sie gerade schon erwähnt. Mir ist sofort irgendwie Losbar in Wien eingefallen. So ein ganz kleiner Raum, der aber total, ich sag jetzt mal, durchgestylt ist bis zur letzten Fuge der Fliesen. An was denken Sie noch?
Mir fällt auch, wenn Sie sagen Bar, die Goldene Bar im Haus der Kunst in München ein. Das ist auch ein Raum, der einen Bruch macht zu dem, was draußen das Haus der Kunst mit dieser Nazi-Antikisierung. Und dann kommt man in diesen warmen, braun-goldenen Raum als Bar. Und das ist der Kontrast, der einen dann mitnimmt. Und für diese Geschichte, die da an den Wänden erzählt wird, es ist natürlich auch aus heutiger Sicht kolonial. Also wo kommt der Kaffee her, wo kommt der Rum her? Und es fasziniert aber. Es ist fast etwas Kindliches dabei, glaube ich, wenn man während man diesen Raum liest.
Wenn wir an solche Räume denken wie Bars, wie Hotels, wie Geschäfte, da geht es ja immer um Kundschaft, da geht es auch immer ums Verkaufen. Mhm. Also da muss ja irgendwas passiert sein, dass man sagt, wenn wir den Raum so gestalten, wenn wir da jetzt jemanden ranlassen, der da nochmal mit voller Kraft reingeht, gestalterisch, dann erreichen wir mehr.
Das ist klar, aber ich glaube, gerade im Gastgewerbe haben das die Gastwirte sehr früh gemerkt, dass es wichtig war, dass sie aus ihrem Geschäft einen Ort machten, den man immer wieder besuchen will. Denn das darf man ja nicht vergessen. Der Tourismus ist in letzter Zeit erst so angewachsen. In Städten, auch Wien, in den 20er Jahren noch, war man sehr stark auf die dort lebende Kundschaft angewiesen. Und wenn die lieber in ein Kaffeehaus gehen und nicht in die Losbar, na, dann sitzt man allein da in der Kiste. Das will natürlich keiner. Also muss man sich was einfallen lassen.
Wir sprechen jetzt über öffentliche Räume. Sie haben sich in der AD, und das passiert bis heute, um Privaträume vor allen Dingen gekümmert.
Aber schon in meiner Zeit kann ich mich erinnern, wir haben immer wieder auch Restaurants, Lokale, zum Beispiel die Kronenhalle haben wir auch selber vorgestellt und die Geschichte erzählt, weil die wirklich ein gutes Beispiel ist dafür, dass ein öffentlicher Raum, also wenn ich mir das Menü oder wenn ich mir da einen Drink leisten kann oder leisten will, auch etwas von einem Wohnraum haben muss. Interessant auch, dass man gar nicht weiß, wer genau hat die Holzvertäfelung und das alles gemacht. Aber was jeder, der mal in der Kronenhalle war, weiß, ist, da war die Hulda Zumsteg und ihr Ehemann hat diese berühmten Bilder aufgehängt aus seiner eigenen Sammlung, was ja auch schon ein Dienst am Gast signalisiert. Weil ein Brack da an der Wand hängen und ich schneide da mein Essen und kann schauen, das ist ja nicht selbstverständlich. Das heißt, das ist dann natürlich eine große Attraktion und ein Kompliment an den Gast.
Mhm. Wie werden denn solche Komplimente an den Gast sonst noch formuliert? Also was macht die legendäre Ausstattung oder Einrichtung aus?
Also, dass der Gast, glaube ich, merkt, hier wird mir was geboten. Also mehr Komplexität, mehr Farbe, da wird mehr Risiko eingegangen, das kann sein. Auf der anderen Seite muss es aber, glaube ich, immer in Balance sein mit dem, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen, hier kann ich mich dem, was mir hier geboten wird, wirklich widmen. Also es hat etwas von Lesen. Es geht weit über das hinaus, einen Drink irgendwo zu nehmen oder hier ein Schnitzel zu essen.
Weil Sie von der Komplexität sprechen, fallen Ihnen auch Orte ein, die überfordern?
Naja, das kann auch etwas Interessantes sein. Also wenn ich ein Lokal wie La Coupole in Paris damals in den 80er, 90er Jahren denke, zur Zeit der Modeschauen, wenn man da war jeder Tisch voll besetzt und überall standen die Austerntürme und es war irrsinnig laut. Aber das hat nichts ausgemacht. Weil man war mit dabei, hatte fast was Bühnenhaftes und man war der Mitschauspieler. Mhm. Und das ist auch ein Genusseffekt, den diese Interieurs haben. Mhm.
Also eine Gleichzeitigkeit von Privatheit und Bühne, das ist natürlich eine extreme Mischung, eine große Kunst. Frau Meier, wenn man in Italien unterwegs ist, da landet man ja auch häufig in so Café-Bars, die einen irgendwie verzaubern. Die sind dann gar nicht so aufregend vielleicht vom Interieur, aber häufig doch stark aus der Zeit gefallen, haben aber irgendwie überlebt. Gibt es einen Punkt, an dem solche Innenarchitekturen besonders gefährdet sind, bevor man sie dann wieder gut findet?
Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Also lieber bewahren, bevor man neu macht.
Kommt drauf an. Man kann da keine Regeln aufstellen. Es ist ja so, wirklich legendäre Interiors. Hinter jedem legendären Interior steht ein legendärer Mensch. Davon bin ich fest überzeugt. Sei es jetzt ein professioneller Designer wie Adolf Loos oder sei es wirklich der Besitzer.
Über Materialien haben wir noch gar nicht gesprochen.
In Deutschland wird immer gern über die Hardware geredet. Die Software ist es. Es sind die Geschichten, die dahinter stehen. Und die Textilien, die werden ja auch gern vernachlässigt. Wobei, da hat sich viel getan inzwischen.
Wir haben über Geschäfte, über Hotels gesprochen, über Restaurants. Wo geht die Reise hin? Was beobachten Sie gegenwärtig, wenn wir über legendäre Interieurs sprechen?
Naja, da haben die großen Luxuskonzerne volle Arbeit geleistet. Die ziehen halt durch einen Look, der meistens im angelsächsischen Raum oder in Paris entwickelt wird. Und dann wird das wiederholt rund um den Erdball, möglichst genau. Das fing an so 85, 90 mit den ersten Geschäften. Dann fand man einen gewissen Look und inzwischen ist der Look eines Geschäfts bereits wie ein Logo. Das heißt, man sitzt jetzt in der Falle, man kann es gar nicht so mehr anpassen an den Ort, an die Location, an das Wetter, an das Ambiente, das sonst in der Stadt herrscht, sondern da wird er durchgezogen wie eine Logoplatte. Das ist jetzt auch bei Tiffany zum Beispiel der Fall. Wobei Tiffany ein interessantes Beispiel ist, weil das ist ja sogar im Film festgehalten worden, was so ein öffentliches Interior bewirken kann im Breakfast at Tiffany's.
Vor langer Zeit.
Anfang der 60er Jahre hat Truman Capote und dann Audrey Hepburn im Film das ja sehr auf den Punkt gebracht. Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen. Das hat Tiffany damals offensichtlich zumindest für Truman Capote geleistet. Ob das jetzt heute, glaube ich, ist das einfach nicht mehr, weil wir sind natürlich in einer völlig anderen Zeit. Wir müssen uns unsere emotionalen Werte dann schon woanders holen.
Die Publizistin Margit Meyer über legendäre Interieurs, denen wir hier bei Fazit in den nächsten Tagen unsere Sommerserie widmen. Vielen Dank.
Gern.
Morgen Dienstag geht's dann in den vielleicht schönsten Milchladen der Welt, die Meierei der Gebrüder Pfund in Dresden. Die Deutsch-Olympiade, die heute mit der Kür der Sieger zu Ende gegangen ist, ein internationaler Wettbewerb der Deutschlernenden, vielleicht vergleichbar mit Jugend musiziert, mit Jugend trainiert für Olympia oder Jugend forscht. Nur findet dieser Wettbewerb eben weltweit statt und das seit 2008.
Hallo, ich heiße Mehek Khan und ich komme aus Bangladesch. Ich bin 15 Jahre alt und ich bin in der Sprachniveau A2 Gewinnerin zu sein.
Und das ist also Mehek Khan, eine der drei stolzen Goldmedaillengewinnerinnen der diesjährigen Deutsch-Olympiade, veranstaltet vom Goethe-Institut und dem Internationalen Deutschlehrer- und Deutschlehrerinnenverband. Sena Dirani ist Projektleiterin und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. 7 Tage haben die Wettbewerbsteilnehmer ja nun gegeneinander gekämpft, bis die Siegerinnen feststanden. Wie messen die sich denn?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sie gegeneinander gekämpft haben, sondern miteinander gelernt. Am Ende natürlich haben wir die besten Deutschlernenden küren können heute auf der Preisverleihung. Und ja, die Kriterien aber der Kreativität und der Fairness und des Teamgeists, die kamen auch nicht zu kurz.
Und das sind Jugendliche aus aller Welt, ja? Woher kommen die?
Richtig, die kommen tatsächlich überall aus allen Teilen der Welt, von allen Kontinenten. Ja, also es gibt auch keinen Schwerpunkt.
Worin, würden Sie sagen, liegt der Reiz dieser Olympiade?
Für die Jugendlichen, glaube ich, liegt der Reiz besonders darin, so viele verschiedene Menschen auf der ganzen Welt kennenzulernen, ihnen zu begegnen, sich miteinander zu verbinden und Freundschaften zu knüpfen. Und das über dieses gemeinsame Moment der deutschen Sprache. Ja, und einige von ihnen sind oder viele von ihnen sind auch sehr an Deutschland interessiert als zukünftiger Studien- oder auch Arbeitsstandort. Und das ist ja auch etwas, was sie hier kennenlernen bei der IDO.
IDO, der Kurzbegriff für diesen Wettbewerb. Wir hören noch mal kurz in einen O-Ton einer Gewinnerin rein.
Ich lerne Deutsch, um in Deutschland Germanistik zu studieren. Und warum habe ich an der IDO teilgenommen? Signifikanter Grund ist dafür, dass ich wollte mit allen Gewinnern aus verschiedenen Ländern in Deutschland zusammen und mein gutes Aufenthalt in Deutschland also bringen.
Das ist die 16-jährige Rayona Ibrahimova aus Usbekistan. Fantastisch, wie toll diese jungen Menschen Deutsch sprechen, Sena Dirani. Das haben die vermutlich nicht nur in den Goethe-Instituten gelernt, oder?
Nein, das lernen sie tatsächlich auch in ihren Schulen, ja, in ihren Heimatländern. Also das sind Schulen, die auch vom Goethe-Institut betreut werden.
Und wie entscheidet die Jury am Ende über die Besten? Also geht es um Wortschatz, geht es um Aussprache, um Konversation?
Also da fließen viele verschiedene Kriterien natürlich mit ein. Wie gesagt, es gibt schriftliche Aufgaben und mündliche Aufgaben. Dementsprechend muss die Jury da unterschiedliche Aspekte betrachten und einfließen lassen in die Bewertung. Aber auch diese Kreativität ist wichtig. Also der Ausdruck, wenn Sie zum Beispiel ein Improvisationstheaterstück aufgeführt haben, wie kreativ sind Sie da in der Darstellung oder in der Gestaltung Ihres schriftlichen Beitrags? Wie kreativ konnten Sie sich da ausgestalten. Zum Beispiel bei der schriftlichen Aufgabe waren die Jugendlichen aufgefordert, eine IDO-Museumsmagazinseite zu gestalten. Und ja, da waren einige sehr einfallsreich, indem sie schöne Texte geschrieben haben, aber auch mit Bildern verziert haben und also wirklich Bild-Textsprache mit berücksichtigt haben. Und das hat natürlich auch dann beeindruckt.
Warum lernt eine 16-Jährige begeistert Deutsch, die aus Usbekistan stammt? Ist das auch damit verbunden, dass man später mal in diesem Land lebt? Ist es mit Vorstellungen von Deutschland verbunden, die ja immer noch weit hier über dieses Land hinausstrahlen?
Ja, also zum einen melden uns die Jugendlichen schon zurück, dass sie Deutsch einfach gerne lernen. Ihnen gefällt die Sprache, ihnen gefällt, wie sie klingt. Sie haben uns fleißig Lieblingswörter geschickt.
Sagen Sie
Und
mal.
Schmetterling ist immer ganz beliebt oder Pipifax war jetzt ein neues Wort, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und ja, also es ist einfach natürlich der starke Wunsch, hier eine Ausbildung zu machen oder zu studieren und zukünftig vielleicht auch hier zu arbeiten. Das haben viele geäußert.
Und ist das auch das Interesse des Goethe-Instituts und dieses Lehrerverbandes, dass man zusieht, dass wir Fachkräfte künftig brauchen, auch aus dem Ausland, die diese Deutschkenntnisse haben?
Ja, natürlich. Also ein Teilziel der IDO ist auf jeden Fall auch, junge Menschen für die deutsche Sprache zu begeistern, für die deutsche Kultur, für das Land und ihnen hier den Zugang auch zu deutschen Kultur, Bildung und Zivilgesellschaft zu ermöglichen und ihnen den Arbeits- und Studienstandort näher zu bringen.
105 junge Menschen aus aller Welt waren zu diesem Wettbewerb jetzt in Göttingen zu Gast. Wie viele haben ganz ursprünglich am Wettbewerb teilgenommen oder wurde da gar nicht ausgesiebt für diejenigen, die dann hierher kommen dürfen?
Doch, in der Tat, also die Zahl muss sehr groß sein, die können wir gar nicht genau eruieren, aber teilweise haben sich die jungen Menschen für dieses Finale qualifiziert und sich da wirklich gegen andere, tausend andere in ihrem Heimatland durchgesetzt, um an diesem Finale in Deutschland teilnehmen zu können.
Und was ist für Sie so ein bewegender Augenblick gewesen?
Also mich beeindruckt sehr, wie die jungen Menschen, wie offen sie aufeinander zugehen, wie sie miteinander arbeiten, wie sie miteinander leben, mit welcher Offenheit, mit welcher Freundlichkeit. Und das hat sich heute bei der Preisverleihung sehr, sehr stark gezeigt. Sie haben sich unglaublich füreinander gefreut und miteinander, als die Gewinnerinnen gekürt wurden und auf die Bühne gerufen wurden. Also das ist eine unfassbar schöne Harmonie. Und das hat sich durch die ganze Woche gezogen. Also das war sehr, sehr beeindruckend und auch emotional. Wir kriegen mit, dass hier wirklich Freundschaften, enge Freundschaften geknüpft wurden, die sie alle wieder mit auch in ihre Heimat nehmen. Und wir glauben, dass das wirklich Verbindungen sind, die bestehen bleiben.
Die Projektleiterin der Deutsch-Olympiade, Sena Dirani, über die diesjährigen Gewinnerinnen, alle zwischen 14 und 17 Jahre alt. Heute ist der Wettbewerb in Göttingen zu Ende gegangen und ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Hinter dem Bildarchiv Foto Marburg verbirgt sich eine mehr als 100-jährige Sammelgeschichte. Der Schwerpunkt liegt auf Fotografien europäischer Bauten. Viele von ihnen stehen schon gar nicht mehr. Deshalb haben diese 2,5 Millionen Bilder auch eine große Bedeutung, etwa für die Rekonstruktion. Heute wurde in Marburg der Neubau für das Archiv eingeweiht. Das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg, eine Forschungsstelle zur europäischen Kulturgeschichte mit dem Schwerpunkt Bildkompetenz. Ludger Fittkau berichtet.
Josef Stalin ließ sie 1936 zum ersten Mal zerstören. Die Verklärungskathedrale in Odessa, die Bischofskathedrale der ukrainisch-orthodoxen Kirche vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Seit der Jahrtausendwende wurde sie als möglichst originalgetreue Rekonstruktion wieder errichtet, um dann durch russische Luftangriffe auf Odessa in der Nacht zum 23. Juli 2023 erneut teilweise zerstört zu werden. Inzwischen werden die ersten Schäden unter anderem mit italienischer Hilfe wieder beseitigt. Nützlich dabei die Fotos, die die Universität Marburg von der Kathedrale in Odessa zur Verfügung stellen kann. Camilla Bucharska vom Bildarchiv Foto Marburg hat sie mit Hilfe ukrainischer Kolleginnen und Kollegen gleich nach Kriegsbeginn 2022 angefertigt.
Wenn es nur möglich wird, irgendwann die Kathedrale wieder aufzubauen, wären solche Aufnahmen mit allen diesen Details und Ausmalungen, das wäre große Hilfe, um tatsächlich alle diese Details wieder zu rekonstruieren.
Das gilt auch für mehr als 250 weitere Gebäude in der Ukraine, deren Fotos nun in Marburg archiviert sind, bei 8 Grad Kühlung. Wie viele Fotos und Dias bereits nach dem Ende der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Mit heute 2,5 Millionen Aufnahmen europäischer Kunst und Architektur wurde Foto Marburg seitdem zu einem der weltweit größten und einflussreichsten Zentren der kunsthistorischen Dokumentation und Wissensforschung. Hubert Locher, der jetzige Direktor des Bildarchivs Foto Marburg.
Das Marburger Bildarchiv, dann bald Foto Marburg genannt, war als kunsthistorische Bildstelle bereits eine bedeutende Adresse. und vom Wissenschaftsrat in den 1960er Jahren als deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte ausgezeichnet.
Heute wurde der Einrichtung ein 26 Millionen Euro teurer Forschungsneubau übergeben. Das strahlend weiße, vierstöckige Gebäude mit Archiven, Fotowerkstätten, Seminarräumen und einem Tagungssaal ist auf dem Gelände einer alten Brauerei entstanden, die früher den trinkfesten Studierenden in Marburg reichlich Nachschub lieferte.
Und wir haben drüben im Hörsaalgebäude immer wilde Studentenpartys organisiert. Es war super praktisch, einfach mit dem Hubwagen die Bierpaletten von der Marburger Brauerei in das Hörsaalgebäude zu bringen,
sagt Timon Gremmels, der Wissenschafts- und Kunstminister Hessens. Er studierte in Marburg und übergab heute das vom Land und vom Bund finanzierte neue Forschungsgebäude an die rund 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier künftig arbeiten werden.
Gut, die Zeiten sind vorbei. Der Zweck ist sinnvoll genutzt worden statt einer Brauerei, ein Unigebäude. So sieht Transformation aus.
Eine Transformation, die Marburg einen kleinen neuen Campus gleich am Fuße der berühmten Altstadt beschert hat. Denn gemeinsam mit dem neuen Forschungsgebäude entstanden auf dem alten Brauereigelände zwei weitere große Forschungs- und Hörsaalgebäude der Uni Marburg. Das neue Gebäude für Foto Marburg wurde aufgrund einer Empfehlung des Wissenschaftsrates geschaffen. Demnach sollte sich das Fotoarchiv zu einer Forschungseinrichtung weiterentwickeln. Foto Marburg-Direktor Hubert Locher.
Eine Bildagentur zu unterhalten wäre jedenfalls nicht die Aufgabe einer Universität.
Deshalb werden seit längerem eigene Forschungsprojekte etwa zur politischen Bildsprache in der Kunst durchgeführt. Aktuell geht es zum Beispiel um die kritische Reflexion der Frage, welche Rolle digitale Bilder in Zeiten von KI-gestützten Bildmanipulationen in der sogenannten Wissensgesellschaft einnehmen. In interdisziplinären Workshops arbeitet man dabei auch mit anderen Forschungsstandorten wie München oder Hamburg zusammen. Mit solchen Projekten sieht Hubert Locher für sein Institut die inhaltliche Zielvorgabe des Wissenschaftsrates erfüllt.
Ein Profil entwickelt, in dessen Mittelpunkt die Frage nach dem Anteil des Bildes an der Dokumentation des monumentalen kulturellen Erbes stehen sollte.
Die Bedingungen für diese Grundlagenforschung werden sich mit dem heute eingeweihten Forschungsneubau nur noch einmal deutlich verbessern. Auch der Klimawandel wurde in die Bauplanungen für das Gebäude bereits einbezogen. Um langfristig die 8-Grad-Kühlung für alte Fotos und Dias weitgehend eigenständig zu gewährleisten, wurden die wärmeabweisenden Mauern bereits jetzt dicker als vorgeschrieben gebaut und das Dach mit 112 Photovoltaikmodulen für die Stromerzeugung bestückt.
Ludger Fittgau über das neu eröffnete DDK, das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte in Marburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jädicke.
Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen ums Weiße Haus lässt auch die Hollywood-Stars nicht kalt. Die Sängerin, Schauspielerin und Filmemacherin Barbara Streisand schrieb auf X, man müsse Biden dankbar sein, dass er unsere Demokratie aufrechterhalten habe. In seiner vierjährigen Amtszeit habe er Bedeutendes geleistet. Die Sängerin Cher schrieb, sie fühle sich gemartert, weil sie nicht glaube, dass die Demokraten ohne Biden gewinnen könnten. In den vergangenen Wochen hatten große Namen aus Hollywood damit begonnen, Biden zu einem Verzicht seiner Kandidatur aufzufordern. Schauspieler George Clooney, ein Unterstützer der Demokraten, hatte das in einem Meinungsbeitrag für die New York Times getan. Das Neuköllner Kulturzentrum Oyun hatte eine Förderzusage vom Land Berlin für Mittel in Millionenhöhe. Nach Antisemitismusvorwürfen wurde das Geld gestoppt. Doch der Fall muss neu geprüft werden. Wie der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin bestätigte, wird sich das Oberverwaltungsgericht erneut mit dem Fall befassen. Kultursenator Giallo hatte Ende 2023 die Auszahlung von Fördergeldern in Millionenhöhe gestoppt, die eigentlich noch bis Ende 2025 fließen sollten. Hintergrund waren unter anderem Vorwürfe möglicherweise antisemitischer Haltungen bei einer Veranstaltung in den Räumen von Oyun im November 2023. Das Kulturzentrum hatte gegen den Förderstopp geklagt, allerdings sowohl vor dem Verwaltungs- als auch vor dem Oberverwaltungsgericht ohne Erfolg. Nun aber hob der Verfassungsgerichtshof den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom März auf und verwies den Fall zurück. Die Berliner Verfassungsrichter ließen allerdings offen, ob Oyun Anspruch auf weitere Förderung hat. Flower und Power in San Francisco in den 1960er Jahren. Jerry Miller war damals mittendrin und gehörte zu einem der stilprägenden Musiker der psychedelischen Musikszene. Jetzt ist der Sänger und Gitarrist der Band Moby Grape mit 81 Jahren gestorben. Das Musikmagazin Rolling Stone platzierte ihn 2010 unter den 100 größten Gitarristen aller Zeiten. Eric Clapton soll über Miller gesagt haben, für ihn sei er der beste Rockgitarrist weltweit. Neben Clapton stand Miller unter anderem auch mit Jimi Hendrix, B.B. King oder den Doors auf der Bühne. Robert Plant nannte Miller als wichtigsten Einfluss für die Band Led Zeppelin. Die Bands Led Zeppelin und Grateful Dead coverten Stücke von Jerry Miller auf ihren Alben und spielten sie live.
Fremde Kulturen nachzuahmen war lange Zeit gang und gäbe im Film, auf der Bühne, auf Jahrmärkten oder auch in Vereinen. Inzwischen nicht mehr ganz so unproblematisch. Vieles gilt ja als sogenannte kulturelle Aneignung und damit als Geste der Unterdrückung oder der Diskriminierung. Vor allem, wenn eine dominante Kultur Elemente einer sogenannten Minderheitskultur übernimmt. Manchmal sind die Dinge aber komplexer geartet, wie etwa bei den Kölner Stämmen, denen sich die Anthropologin Anja Dreschke gewidmet hat. Das sind Vereine, die sich jährlich im Sommer zum Reenactment fremder Kulturen treffen. Mongolen, Hunnen, Wikinger und viele mehr. Anja Dreschke begrüße ich jetzt zum Fazit-Interview. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was sind diese Kölner Stämme für Vereine und was treibt die dazu, in andere Zeiten und Kulturen abzutauchen, Frau Dreschke?
Also die Kölner Stämme haben ihren Ursprung im Karneval, also im Kölner Karneval, wo es ja lange Traditionen gibt, dass auch in Anführungsstrichen fremde Kulturen nachgeahmt oder dargestellt werden. Die haben sich aber im Laufe der Jahre vom Karneval wegbewegt, obwohl viele auch im Karneval noch aktiv sind. Und in die Richtung von so etwas wie historischem Reenactment oder Living History, also dass die in den Sommermonaten in Köln Lager veranstalten, Zeltlager und da dann sich auch verkleiden und auch bestimmte Reenactments aufführen, Rollenspiele aufführen.
Wie würden Sie das einordnen? Ist das ein Spektakel oder ist das eine kulturelle Praxis oder beides?
Auf jeden Fall beides. Also es ist wahnsinnig verbreitet, ist vielleicht irgendwie eine Form von moderner Folklore vielleicht auch geworden. Also ein ganz weites Spektrum, vielleicht auch Spektakel. Dennoch, glaube ich, ein Phänomen, was ich als Kulturwissenschaftlerin auch ernst nehme und mir auch anschauen möchte, wer macht das alles und warum, aus welchen Gründen.
Ja, genau. Also was fasziniert Sie als Kulturwissenschaftlerin daran? Sie beschäftigen sich ja schon über 10 Jahre damit.
Jetzt vielleicht auch auf die Kölner Stämme bezogen, weil Sie das eben sagten. Was ich da ursprünglich spannend fand, als ich mich denen zugewandt habe, war gerade die Tatsache, dass sie sich nicht mit den in Anführungsstrichen eigenen, also mit der eigenen Kultur oder der eigenen Geschichte beschäftigen, wie das jetzt bei so Mittelaltervereinen oder so der Fall ist. Und die Vereine haben sich auch teilweise als Vereine für Ethnologie bezeichnet. Und das fand ich dann einfach spannend. Wie kommt man jetzt dazu, sich einer fremden Kultur so zu widmen, so leidenschaftlich, dass man es auch nachspielen möchte?
Und was treibt die an? Ist es dieser Spaß am Verkleiden? Ist es so ein gemeinschaftliches Ding?
Das ist sicherlich auch alles ein Motiv. Es gibt so eine Art Ursprungsmythos. Das war tatsächlich die Faszination für bestimmte Historienfilme über die Hunnen, die dazu geführt haben, dass die ersten Kölner Stämmevereine in den 50er Jahren schon gegründet worden sind im Karneval. Und da gibt es aber auch noch so eine interessante Positionierung innerhalb des Kölner Karnevals. Also ein Motiv war auch zu sagen, Köln als eine Stadt, die auch eine Kolonie war und in der auch immer andere Kulturen zu Hause waren, da sollte man nicht nur wie die sogenannten Traditionsvereine, die man vielleicht so kennt, nur so das eigene darstellen, sondern man muss auch gucken, welche anderen Kulturen sind in Köln gewesen. Da waren dann die Hunnen, da waren die Römer und dann ist das sozusagen weitergegangen. Und manches ist dann auch vielleicht nicht mehr unbedingt historisch belegbar, aber das gehört dann trotzdem dazu. Also dass andere Kulturen auch im Karneval repräsentiert werden sollten. Das war, glaube ich, auch ein wichtiges Motiv ursprünglich.
So, und jetzt schauen wir anders auf solche Phänomene, sind nicht mehr ganz so unbeschwert. Wie gehen denn die Vereine selbst damit um? Haben sich die Reenactments verändert?
Verändert hat sich auf jeden Fall, dass es gar nicht mehr so viele Vereine gibt, wie zu der Zeit, als ich die Forschung gemacht habe, was schon über 10 Jahre her ist. Und damals waren es auch schon nicht mehr so viele wie früher in den 90er Jahren. Ich habe mich hauptsächlich mit Vereinen befasst, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Mongolei beschäftigen. Und da war für mich schon auch eine Frage, wie sehen denn das jetzt eigentlich Mongolen oder mongolische MigrantInnen, die in Deutschland leben, dieses Phänomen, die auch die Sommerlager von den Vereinen zum Beispiel besucht haben. Ne? Und dann habe ich auch Interviews gemacht und auch Leute befragt und war eigentlich erstaunt oder vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, aber die fanden das zu der Zeit zumindest gar nicht so, haben es nicht als kulturelle Aneignung empfunden. Ne? So nicht in der Härte oder so, wie das heute diskutiert wird, sondern als interessant empfunden oder waren auch so vielleicht angetan davon, dass Deutsche sich so für die mongolische Kultur und Geschichte interessieren, dass da auch original mongolische Jurten aufgebaut wurden, dass mongolische Trachten getragen wurden. Das waren häufig auch junge Leute, Studierende, die selber diese Trachten auch in der Mongolei ja gar nicht tragen und da auch gar nicht mit in Berührung gekommen sind vorher. Also die haben das eigentlich eher als Kuriosität oder mit Interesse beobachtet oder vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen. Was da interessant war, war, dass die Kritik richtete sich eher auf kommerzialisierte Formen der Aneignung. Also die haben dann immer gesagt, was die Kölner Stämme machen, das finden wir eigentlich gut, das finden wir jetzt gar nicht so schwierig, aber in den Star-Wars-Filmen, da werden bestimmte mongolische Trachten in den Kostümen von Padme Amidala, von einer Figur, kopiert. Das finden wir richtig schlecht.
Ja, gibt es diesen Vorwurf der kulturellen Aneignung bei den Kölner Stämmen denn überhaupt?
Innerhalb der Vereine ist es auch diskutiert worden. Ne? Es ist auch schon ist ein Thema gewesen, was machen wir hier eigentlich, dürfen wir das eigentlich, müssen wir nicht auch zum Beispiel den Kulturen, die wir aneignen, was zurückgeben. In Bezug auf die Mongolei war das dann zum Beispiel, dass man versucht hat, sowas wie kleinere Projekte zu unterstützen, Geld zu sammeln, zum Beispiel für eine Schule in Ulaanbaatar oder solche Projekte mit zu unterstützen. Und es gab auf jeden Fall ein sehr großes Bewusstsein dafür, oder auch Diskussionen darüber, wie man das jetzt eigentlich handhaben kann. Was es eigentlich ist, kann es auch Teil Kölner Kultur sein, andere Kulturen darzustellen im Karneval. Also das war, fand ich sehr spannend, wie das ausgehandelt und diskutiert wurde. Also das war eigentlich das, was mich auch als Forscherin daran interessiert hat.
Von historischen Reenactments weiß man ja, dass die Leute da sehr, sehr genau recherchieren, also durchaus auch ernsthaft an die Materie rangehen. Ist das bei den Kölner Stämmen auch so?
Das ist ganz gemischt. Also da gibt es Leute, die das vielleicht eher aus einem karnevalistischen Spaß heraus machen, bis hin zu Leuten, die das sehr ernsthaft machen. Also sehr ernsthaft auch sich in die Geschichte einarbeiten und auch den Austausch mit, wie ich eben schon sagte, mit mongolischen MigrantInnen suchen, die auch teilweise in den Vereinen sind oder auch in die Mongolei gereist sind. Also wo es dann auch so einen Austausch, einen ganz klaren Austausch gibt und ein sehr fundiertes Wissen eigentlich auch über die Geschichte.
Anja Dreschke über Kölner Stämme. Das gleichnamige Buch ist im Dietrich-Reimer-Verlag erschienen. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Frau Dreschke.
Ihnen auch ganz herzlichen Dank.
EDM, das war eigentlich ein Phänomen der 90er Jahre, die frühen Raves, Love Parade und so. Aber die elektronische Tanzmusik erlebt derzeit einen gewaltigen Boom. Geraved wird zu den Beats von David Guetta und Co. Und eines der größten EDM-Festivals ist das Tomorrowland, das vor 20 Jahren im belgischen Boom klein startete. Heute gibt's da 16 Bühnen und man feiert das Jubiläum. Für Fazit mit dabei war Susanne Lettenbauer.
Auf 43 Metern Höhe und 160 Metern Länge flattern Schmetterlinge über die riesige Hauptbühne. Es rauschen Wasserfälle, sprießen riesige Pilze und üppige Blumen. Eine Mischung aus Pandora Fantasy Flowers, Beatrix Potter Happy Versum und Pixars kugeläugigem Unschuldsversprechen. Eine gewaltige Illusionsmaschine, die da seit 20 Jahren auf das 75 Hektar große Erholungsgelände der kleinen Stadt Boom bei Brüssel für Europas größtes Techno-Festival, das Tomorrowland, geklotzt wird. Ein Versprechen an die internationalen Fans, eine Traumwelt der Zukunft zu kreieren, jenseits aller politischen Krisen und einer sich immer stärker polarisierenden Welt. Die einfache Message: Live today, love tomorrow, unite forever.
Das Wichtigste am Tomorrowland sei das Verhalten der Besucher, wie freundlich alle miteinander umgingen. Das erstaune sie jedes Jahr, so diese Besucherin. Sie genieße, wie die Festivalbesucher aus aller Herren Länder jeden Moment feiern, gemeinsam mit Menschen aus der ganzen Welt.
Everybody is nice and happy and
Die Leute kommen von überall hierher mit ihren sehr unterschiedlichen Meinungen. Aber sie kommen hier zusammen und lernen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein, eine andere Hautfarbe oder sexuelle Ausrichtung zu haben. Das feiern wir hier. Das ist die wirklich wichtigste Message vom Tomorrowland und anderen Musikfestivals, die ich sehr unterstütze, ohne selbst zu politisch zu werden.
Friede, Freude, Heiterkeit, die Krisen weltweit einfach vergessen. Dafür sei das Festival einmal geschaffen worden, sagt der niederländische Trance-House-Künstler Armin van Buuren. Aus 5 Bühnen 2005 wurden bis heute 16 Bühnen. Ein gigantisches Spektakel, gekleidet in die scheinbar heile Welt des verspielten Jugendstils des 19. Jahrhunderts. Dass es immer wieder brodelt hinter den Flower-Power-Kulissen, zeigte das Fehlen von Superstar David Guetta 2022, weil man sich nicht einig geworden sei. Das Festival ist räumlich, aber auch logistisch an seine Grenzen gekommen. Ein Wachstum ist nicht mehr möglich, sagen Insider. Weil Wachsen in Belgien nicht mehr geht, hat das Tomorrowland Ableger gegründet. In Brasilien, in den französischen Alpen, man ist in Dubai präsent und schaut sich nach weiteren Standorten um, so Sprecherin Debbie Willemsen. Wir schauen Richtung Thailand und planen vielleicht noch ein Festival in Mexiko und Kolumbien. Wir besitzen eine mobile Bühne, die relativ einfach zu transportieren ist. Die kann verschifft und schnell aufgebaut werden. Zum Beispiel in Afrika oder warum auch nicht in Saudi-Arabien. Das ist alles machbar. Techno à la Tomorrowland ist zum Exportschlager geworden. Der saudische Veranstalter Middle Beast organisiert Rave-Festivals, um das Königreich für das internationale junge Publikum fit zu machen. Political Greenwashing. Auch die Emirate sind auf den Trend aufgesprungen, holten im Januar das rumänische Untold Festival nach Dubai. Mit dabei der Tomorrowland-Superstar Armin van Buuren.
Ich will da gar nicht zu politisch werden. Mir geht es vor allem um meine Fans. Wir sollten das nicht überbewerten. Ich war in Ländern, wo meine Mutter meinte, musst du dahin? Also in den Kriegsgebieten im Nahen und Mittleren Osten. Aber meine Fans wollen einfach nur meine Musik hören. Das ist in gewisser Hinsicht auch schon politisch. Zu zeigen, dass wir alle Menschen sind und gemeinsam feiern können. Bei all den politischen Krisen heute, dem Rechtsruck in vielen Ländern, ist das Wichtigste, in Kontakt zu bleiben, miteinander zu reden.
Europas größtes Techno-Festival ist längst an seine Grenzen gekommen, auch musikalisch. Von den 800 gebuchten Künstlerinnen und Künstlern verlieren sich viele in durchhörbaren Mash-ups alter Hits aus den letzten 30 Jahren, wie dem Polarkreis 18-Hit Allein, Allein. Der deutsche Techno-Experte Henry Joner vom Musikmagazin DJ Mag.
Wer was Neues sehen will und sehen will, in welche Richtung sich die elektronische Musik und die Kultur dahinter entwickelt, der ist gut aufgehoben in Tulum auf neuen Festivals, in Albanien, in Georgien. In Rumänien ist es auch schon etwas etablierter. Es gibt super viele spannende Spots auf der ganzen Welt.
20 Jahre Tomorrowland, Susanne Lettenbauer berichtete für Fazit. Und in den Feuilletons von morgen Dienstag gibt es ein Thema, das sich durchzieht. Natürlich die USA und das Ende der Kandidatur von Joe Biden. Hans von Trotha hat die Kulturseiten gelesen.
Das FAZ-Feuilleton wartet mit einer Kulturpresseschau zum Thema des Tages vom Schauplatz des Geschehens auf. Nina Rehfeld hat nach Joe Bidens Rückzug US-Fernsehen geschaut und die dortigen Blätter gelesen. Man war offenbar überrascht. Bei CNN erschien Wolf Blitzer mehr als eine Stunde nach der Ankündigung Bidens auf dem Schirm. Er genoss einem Ex-Post zufolge einen Sonntagscocktail, als ihn die Nachricht erreichte. Rachel Maddow tauchte bei MSNBC nach gut 45 Minuten auf und entschuldigte sich zunächst dafür, dass sie aussah wie ein, Zitat, gekochter Schinken. Ich bin hier reingerannt ohne Make-up und alles, also danke, dass ihr mich auf Sendung bringt. Da haben wir es im Radio einfacher zugegeben. Die Times schrieb, wiewohl Biden sich zu viel Geheimnistuerei, zu viel Arroganz, zu viel Leugnung der Tatsachen geleistet habe und zuletzt in den sturen Beteuerungen seines Verbleibens einige schaurige Echos von Trumps populistischem Geprahle habe verlauten lassen. Unter anderem hatte er gesagt, nur der Allmächtige könne ihn von der Aufgabe überzeugen, lösche dies keineswegs das fulminante Beispiel von seinem Rückzug. Die FAZ platziert sogar einen zweiten Bericht zum Thema in ihrem Feuilleton. Frauke Steffens erklärt, warum die Ereignisse in den US-Medien im Zeichen der Kokosnuss stehen. Alle seien gerade Coconut-Pilled, zitiert sie und erläutert, Kamala Harris hatte in einem Video einst ihre Mutter zitiert, junge Leute würden manchmal so tun, als ob sie gerade eben erst aus einem Kokosnussbaum gefallen wären, statt sich auch im Kontext von dem zu sehen, was vor ihnen gekommen sei. Harris-Fans haben es demnach geschafft, der gerade bei Rechten und Verschwörungstheoretikern beliebten Redewendung Red-Pilled etwas entgegenzusetzen, der aus dem Film Die Matrix entlehnt ist und für die Empfehlung steht, aufzuwachen und zu erkennen, wie die Verhältnisse wirklich seien. In der Süddeutschen legt Adrian Kreie eine andere Metapher über die politische Lage, das Zelt. Ausgerechnet der Hardliner J.D. Vance habe die Idee von der Partei als Big Tent ins Spiel gebracht. Wir haben ein großes Zelt in dieser Partei, von der nationalen Sicherheit bis zur Wirtschaftspolitik, zitiert Kreie und analysiert, das war eines dieser historischen Leckerlis, die in der Rhetorik amerikanischer Wahlkämpfe das kollektive Bewusstsein aus dem Sumpf der Tagespolitik in die Stratosphäre des Geschichte-wird-gemacht-Pathos führen soll. Auch bei den Demokraten geistere die Idee vom Zelt durch das Chaos der Neuorganisation nach Bidens Rückzug. Adrian Kreie meint, Kamala Harris wäre durchaus die Personifizierung der Idee. Als Frau von 59 Jahren mit familiären Wurzeln in Einwandererfamilien verkörpere sie das Amerika der Gegenwart und bei den großen Themen behalte sie die Vernunft im Blick. Klima, Abtreibungsrechte und Gaza seien für sie nicht nur Chiffren der Rhetorik, sondern Anliegen. Noch genauer schaut Gregor Dotzauer für den Tagesspiegel hin und das genuin feuilletonistisch. Er fragt, was die US-Vizepräsidentin liest, denn der Bücherschrank gilt immer noch als besonders aufschlussreicher Seelenspiegel. Dotzauer zitiert Barack Obama, der behauptet hatte, dass Romane seinen Sinn für Empathie und die komplexen Schattierungen vermeintlich einfacher Wahrheiten entscheidend geschärft hätten. Joe Biden soll Mark Twains Tom Sawyer und angeblich auch James Joyces Ulysses zu seinen Lieblingsbüchern zählen. Zu Kamala Harris' Favoriten gehört neben Richard Wrights afroamerikanischem Klassiker Sohn dieses Landes, Salomons Lied von Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison, Amy Chans chinesisch-amerikanische Einwanderungsgeschichte Töchter des Himmels, Khaled Hosseinis Afghanistan-Roman Drachenläufe und C.S. Lewis' Fantasy-Klassiker Der König von Narnia. Gute Politik lebt sicher nicht von einem guten literarischen Geschmack, resümiert Gregor Dotzauer, vermutet aber, dass der ungemein hilfreich sei. Vom republikanischen Kandidaten ist eine entsprechende Liste anscheinend nicht im Umlauf, wohl aber der im Amt ausgesprochene Satz, er habe keine Zeit zum Lesen. Ausnahmsweise glaubt man ihm aufs Wort.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.